Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Verlorene und Verlierer treffen auf den Straßen von Neukölln aufeinander. Im Debütroman von Behzad Karimkhani. Hund, Wolf, Schakal heißt sein Buch und ich freue mich, dass wir gleich darüber sprechen werden. Vorher müssen wir aber unbedingt noch einen Blick auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis werfen. Gerade eben jetzt in diesen Minuten gibt die Jury diese heiß erwartete Auswahl bekannt und ich bin gespannt, was unsere Literaturredakteurin gleich dazu sagt. Der Buchhandel und die Verlage stöhnen, weil die Umsätze so stark zurückgegangen sind und da ist so ein wichtiges Marketinginstrument wie der Deutsche Buchpreis umso bedeutender, weil der ja jedes Jahr nachweislich die Buchverkäufe ordentlich ankurbelt. Wer es in diesem Jahr schon mal auf die Longlist geschafft hat, die Jury, zu der auch unsere Kollegin Miriam C. gehörte, hat das gerade eben um 10 Uhr bekannt gegeben und zu mir geeilt ins Studio ist unsere Literaturredakteurin Wiebke Poromka. Wie ist denn so Ihr erster Eindruck? Ist das eine gute Liste?
Ja, wenn ich auf diese 20 Titel schaue, die können wir jetzt natürlich nicht alle nennen, ist mein erster Eindruck, das ist eine frische Liste. Da fehlen in Anführungszeichen so ein paar Namen von etablierten Schriftstellern jenseits der 60, die so in den vergangenen Jahren als gesetzt gelten konnten. Norbert Gstrein, etwa Norbert Scheuer, vielleicht auch Thomas Hörlimann. Stattdessen gibt es zum einen Schriftstellerinnen auf dieser Liste, die von der Kritik hoch geschätzt werden, die aber einem breiten Publikum vielleicht nicht so bekannt sind. Dagmar Leupold etwa. Dagegen Die Elefanten heißt ihr Roman und der spielt am Theater, aber eben erzählt nicht von Menschen, die im Rampenlicht stehen, sondern vom Garderobier, also von dem Mann, der im Schatten steht und macht das ganz leise und zart. Und was es auch einige gibt auf dieser Liste, das sind Autorinnen der jüngeren Generation, die auch noch nicht so bekannt sind. Ich nenne da mal ein paar Namen. Marie Gamlischek mit Aufruhr der Meerestiere, Jael Inukai mit Ein simpler Eingriff oder Slata Rochal, 153 Formen des Nichtseins heißt ihr Roman. Und das sind alles Bücher, die ganz unterschiedlich sind literarisch, aber es gibt so thematische Linien, die sie teilen. Da geht es um Körperlichkeit, um Weiblichkeit, um Selbst- und Fremdzuschreibung und Identitätsfindung. Und da könnte man in diesem Zusammenhang auch noch Kim de Lorison nennen mit Blutbuch. Das ist eine queere Entwicklungs- oder eher Befreiungsgeschichte, also Befreiung von Zuschreibungen wie Geschlecht oder auch Klasse. Insofern ist das keine programmatische Liste, jedenfalls auch nicht in ästhetischer Hinsicht, aber durchaus eine zeitgemäße.
Also wir so Profileser, sage ich mal, wir gucken ja immer gleich, ja, was für Namen sind da drauf, die man kennt oder wo man sagt, das gehört unbedingt darauf. Mhm. Wer ist denn da alles dabei?
Na, ich nenne erstmal ein Buch, von dem ich sage, großartig, dass das dabei ist. Das ist Daniela Dröscher mit Lügen über meine Mutter. Das ist ein Roman, der wiederum auch anknüpft an dieses Themenspektrum, was ich eben genannt habe, Körperideale, Körperzuschreibung und die Geschichte, die da erzählt wird, die ist wirklich ganz unglaublich. Das ist eine Familiengeschichte, die spielt im Hunsrück der 1980er Jahre. Und kurz gesagt geht es darum, dass der Vater der Erzählerin, die ist anfangs 6 Jahre alt, der Mutter immer zu sagt, du bist zu dick. Und der zwingt die dann zu Diäten, zu Kuren. Der steht mit so einem Notizzettel neben der Waage und dokumentiert und kontrolliert das Gewicht seiner Frau. Und es geht da eben nicht nur um ein Schönheitsideal, sondern der Vater geht allen Ernstes so weit, dass er sagt, dass ich keine Karriere mache, das liegt daran, dass meine Frau zu dick ist. Und die literarische Form von dieser, wie ich finde, wirklich unglaublichen Geschichte, die übrigens autobiografisch grundiert ist, die ist auch ganz interessant, weil es gibt einerseits die kindliche Erzählerin und dann wird das aber immer unterbrochen von essayistischen Passagen, wo so der ganze kulturelle, soziologische, historische Hintergrund erläutert wird, nicht nur über Körperideale, sondern eben auch über die finanzielle Abhängigkeit, die Frauen in dieser Generation immer noch haben. Oftmals hatten von ihren Männern.
Aber es ist ja auch oft so, dass man sich ärgert, wenn man auf so eine Liste guckt und denkt, Mensch, also das geht doch jetzt gar nicht, der und der hätte unbedingt da drauf gehört. Wie ist das? Also Sie haben ja schon ein, zwei Namen genannt, aber gibt es was, worüber Sie sich ärgern?
Ach, man sollte sich über diese Listen ja nicht ärgern, weil es fehlen immer Titel. Ja? Es können nicht alle 20 bemerkenswerten, also oder beziehungsweise es gibt mehr als 20 bemerkenswerte Romane. Man sollte diese Listen eher als Diskussionsgrundlage nehmen und nutzen. Und da kann ich ja mal anfangen, die zu nutzen und sagen, muss jetzt schon wieder Heinz Strunk da draufstehen. Ein Sommer in Niendorf stand schon auf den Bestsellerlisten. Oder literarisch was ganz anderes. Esther Kinski mit Rombo, das ist eine wirklich hoch dekorierte Autorin mit Preisen in den vergangenen Jahren. Hätte ich vielleicht anders gemacht. Ich werfe noch mal zwei andere Namen rein, die mir fehlen, die ich vermisse. Das ist zum Beispiel Martin Korditsch. Das ist ein junger Autor, der mit Jahre mit Martha einen Roman geschrieben hat über Aufstieg durch Bildung, über Migration. Klingt jetzt erstmal nach bekannten Themen, aber er macht das mit so einem Witz und so einer schrägen Szenerie. So habe ich das wirklich noch nicht gelesen. Wem ich auch einen Platz gegönnt hätte, ist der österreichische Autor Thomas Stangl. Quecksilberlicht heißt sein neuer Roman. Und gerade deshalb, weil die Bücher von Thomas Stangl nicht so ganz zugänglich sind. Da muss man sich so ein bisschen reinarbeiten. Der arbeitet mit so Sprachbewegungen, verknüpft verschiedene Zeiten und Figuren. Das wäre ein Titel gewesen, den hätte ich gern gesehen. Aber wie gesagt, es müssen immer Bücher fehlen, wo ich nicht so ganz sicher bin, wenn ich auf diese Zusammenstellung gucke. Kann man aus dieser Liste von 20 dann 6 machen, die dann auf der Shortlist veröffentlicht werden und die dann auch im Rückblick wirklich die herausragenden 6 Titel des Jahres 2022 sind? Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber in einem Monat können wir ja dann darüber diskutieren. Da wird die Shortlist veröffentlicht.
Genau, das geht jetzt schnell und wir behalten das natürlich im Blick. Wiebke Promke hat uns schon mal einen Überblick verschafft, wer so alles auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Vielen Dank. Hund, Wolf, Schakal, so heißt der Debütroman von Behzad Karimkhani. Es geht darin um 2 ungleiche Brüder, Sam und Narim. Die beiden fliehen als Kinder mit ihrem Vater aus dem Iran, nachdem die Mutter im Tumult der iranischen Revolution hingerichtet worden ist. Die 3 gehen also nach Deutschland. Sie landen in Berlin, wo der Vater, ein Schriftsteller und Kommunist, Taxi fährt, während die Brüder ganz unterschiedliche Wege einschlagen. Es ist ein packendes, gegenwärtiges Buch und ich freue mich, dass Behzad Karimkhani jetzt im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Na, guten Morgen, Frau Gerg. Freut mich, hier zu sein.
Ihr Roman, der beginnt mit einer Szene, mit mehreren Szenen noch im Iran, in Teheran, wo Sie ja auch bis 1986 aufgewachsen sind. Sam erlebt da so diese ersten Kämpfe, den Golfkrieg. Die Mutter, die wird in ein Foltergefängnis gebracht. Haben Sie selbst auch noch konkrete Erinnerungen an diese Zeit?
Ich habe sehr konkrete Erinnerungen an die Zeit, ja. Ich bin mit 10 hergekommen und ich war 2, als die Revolution losging. Der erste Satz, den ich überhaupt sprechen konnte, war Tod dem Schah. Das heißt, ich bin auch schon dort politisiert worden. Die Revolution betraf natürlich jeden einzelnen Bürger dort. Und kurz danach ging ja dann halt auch schon der Krieg los. Es gab ein kurzes Machtvakuum. Und den Krieg habe ich sehr bewusst wahrgenommen. Und ich habe es auch so wahrgenommen wie Sam in meinem Buch, dass ich konnte den Krieg, der dort an der Front spielt, nicht so wirklich verbinden mit dem, was bei uns zu Hause passiert, weil das war jetzt nicht so ein Bürgerkrieg, wo man im schlimmsten Falle den Menschen, der auf einen schießt, kennt, weil das irgendwie der Nachbar ist, der eine andere Zugehörigkeit hat. Sondern das kam dann halt zu mir als Kind über die Propaganda. Und das sah irgendwie auch für mich alles so nach Sieg und Fleiß und guter Arbeit aus. Aber die versehrten dann die Bomben. Dann läuft man über den Markt und jemand hat tatsächlich eine Rakete, die nicht hochgegangen ist, ausgegraben und stellt es da so als Zeichen seiner Unbesiegbarkeit auf dem Markt aus. Es gab solche Momente, aber wir hatten es halt mehr mit der Armut zu tun, die damit verbunden ist, mit rationiertem Essen, mit Lebensmittelschlangen, mit Säcken von Reis, die dann vom LKW kommen oder so.
Und die Eltern im Buch, aber auch ihre Eltern, soweit ich weiß, waren ja auch politisch denkende Menschen. Der Vater, finde ich, im Buch ist auch eine sehr, sehr interessante Figur. Bevor wir über die Brüder vielleicht sprechen, er ist Schriftsteller, er ist Marxist, er kommt dann mit den Jungs nach Berlin-Neukölln und fährt dann irgendwann da Taxi und hat so seine kleine Community, in der er ist. Aber ich finde ihn sehr interessant, zum Beispiel eine Szene, da sitzt er in so einem Schrebergarten und analysiert das, was das eigentlich ist. sieht aus wie ein Slum, die Häuschen, aber die Autos davor erzählen doch was anderes. Das ist irgendwie, finde ich, eine tolle Figur.
Mhm. Die Figur mögen sehr viele. Ich muss eine Sache korrigieren. Er ist nicht Schriftsteller. Das ist mein Vater, mein wirklicher Vater. Er radikalisiert sich oder politisiert sich während der Studienzeit, wird links, so wie die Revolution auch eigentlich begann. Und die Revolution kommt ihm abhanden. Es gibt ein Attentat auf ihn. Und er lebt, also er ist ursprünglich Lehrer eigentlich und lebt dann von Kalligrafien, die er macht und arbeitet als Filmvorführer in verschiedenen Kinos. Und das ist so die Atmosphäre, die ich damals halt auch sehr auch genossen habe als Kind. Diese runtergekommenen Kinos im Süden Teherans, in den ärmlicheren Vierteln, wo mich aber mein Onkel hingeführt hat.
Er ist ja auch ein ganz feinsinniger Mensch, der dann sagt, ja, wir sind auf einer Reise. Also er sagt nicht, wir sind im Exil oder auf der Flucht, sondern er wählt die Worte ganz genau. Und auch die Jungs sind eigentlich sehr sensible, feinsinnige Burschen. Aber der eine vor allem, der kommt ja dann relativ schnell, eigentlich vom ersten Schultag an fast, sagen wir mal, auf die schiefe Bahn, wird so ein richtig brutaler Typ. Das widerspricht ja auch so ein bisschen eigentlich diesen Klischees, die wir im Kopf haben. Wie kommt es, dass jemand, der auch eigentlich so einen Hintergrund mitbringt, so eine Sensibilität da so kippt?
Sam ist, das ist der große Bruder, ist ein schwieriger Junge mit einer schwierigen Kindheit. Ich wollte natürlich nicht so monokausal da reingehen und sagen, schau mal, hier ist ein sehr zarter Junge und bestimmte Dinge passieren und er geht durch dieses Martyrium, also wird er zu diesem Monster oder so. Was mein Buch behandelt, ist die Frage der Würde. Er ist gewaltbereit, also er hat das Potenzial dazu, er hat einen Anspruch, er hat einen Machtanspruch, der sich weniger über herrschen wollen ausdrückt, als über den Willen zu gestalten. Er reagiert sehr schnell und er lässt sich auch recht gut auf neue Situationen ein. Manchmal ist es zu spät, dann hat er natürlich auch eine Psychologie. Der hat den Krieg sehr nah miterlebt, der hat den Tod seiner Mutter wirklich miterlebt, wahrgenommen. Und der lebt ja auch gleichzeitig in so einer Art Fantasiewelt, in die er sich dann immer wieder geflüchtet hat. Und das sind halt so diese surrealen Teile des Romans.
Aber die haben ja eigentlich alle, diese ganzen Jungs, mit denen er dann da auf der Straße ist und die, wie sie sagen, gewaltbereit sind, die haben ja alle auch irgendein Stück Krieg in sich. Das beschreiben sie, finde ich, auch ganz gut.
Das ist richtig. Ich habe, um zu Ihrer vorherigen Frage zurückzukommen, ich habe den meinen Figuren etwas zugeschrieben, was wir oft, wenn wir das Genre Milieuroman oder so haben, oft nicht tun, und zwar eine Innerlichkeit, dass diese Menschen auch logisch handeln, auch eine Intelligenz besitzen, auch sehr unabhängig denken können, weil das ist, was ich auf der Straße halt auch tatsächlich sehe. Ich sehe eine sehr kluge, angepasste, auch eine Anpassungsfähigkeit. Damit meine ich jetzt nicht an die deutsche Mehrheitsgesellschaft oder so, sondern an die Realität, durch die die durchlaufen. Die lesen nicht die Zeitung, die kennen diese Debatten nicht. Die versuchen in diesem kleinen Rahmen, der ihnen da gegeben ist, möglichst durchzukommen. Aber halt auch Macht auszuüben, und das, also ich will hier Armut auch überhaupt nicht verklären. Das sind halt keine traurigen, armen Menschen, die keine Mittel haben. Aber nur gute Absichten oder so.
Aber Sie kennen das auch aus eigener Anschauung. Sie haben ja auch so in dem anderen Bruder, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der macht ja eine ganz andere Laufbahn, der geht aufs Gymnasium und macht eigentlich eine fast bürgerliche Existenz. Sind das auch so diese beiden Brüder, so ein bisschen die zwei Seelen in Ihrer Brust auch?
Das haben Sie sehr gut erkannt, ja. Hm. Ja. Also ich habe eine Vergangenheit wie Sam und eine Gegenwart wie Nima, wobei ich aber nicht den Charakter Nimas habe und ja, vielleicht eher den Charakter Sams.
Aber woher haben Sie das? Ich finde, der Roman ist wahnsinnig kraftvoll und zieht einen irgendwie sehr in seinen Bann. Nicht zuletzt, weil Sie so toll erzählen. Und danke. Auch diese Sprache nehme ich mal an. Ich meine, ich kenne diese Szene nicht aus eigener Anschauung. Aber wo haben Sie diesen Sound her? Sie sind, muss man noch dazu sagen, Sie sind auch ein wirklich bekannter Barbesitzer in Berlin-Kreuzberg. Aber da hängen ja solche Leute jetzt wahrscheinlich auch nicht rum
da
in Ihrer
nicht
Bar.
Rum,
wo haben Sie das her? Woher können Sie das so gut?
Dankeschön. Wenn man so etwas schreibt, dann braucht man auf jeden Fall eine Kunstsprache. Ich kann diesen Roman nicht schreiben, wie, also mit dem Vokabular, das dort auf der Straße halt tatsächlich stattfindet. Ich möchte aber auch nicht so aus der Vogelperspektive drauf schauen und das so soziologisch oder bildungsbürgerlich beschreiben, was dort passiert. Also habe ich eine Sprache gewählt, die ziemlich meine ist. Das ist, das Buch hat ja auch etwas sehr Orales, das erzählt sich so. Das klingt so ein bisschen, also wenn es mir, war zumindest meine Absicht, ich hoffe, das ist mir gelungen, dass der Leser jemandem zuhört, der gerade etwas beobachtet hat. Hier gab es gerade einen Überfall und jetzt erkläre ich mal schnell, was da passiert ist. Und mir war es halt auch da sehr wichtig, die Figuren nicht zu durchleuchten, da nicht zu ihnen ihre Geheimnisse zu lassen und halt eben auch ihre Würde.
Und vielleicht auch diesen ganzen Klischees, die über dieses Milieu, sage ich mal, kursieren, mal was anderes entgegenzusetzen.
Exakt. Und um nochmal kurz auf die Sprache zu kommen, ich hätte diese Würde angetastet, hätte ich angefangen, mir eine Sprache anzueignen, die so klingt wie diese Menschen dort. Und das war so eine Mitteldistanz, die ich dann gewählt habe. Und das ist ziemlich nah bei meiner eigenen Sprache.
Jetzt sind Sie ja noch Debütant im Literaturbetrieb. Sie sind im Sommer in Klagenfurt beim Bachmann-Preis angetreten. Wie hat Sie das jetzt gepackt mit dem Schreiben? Sie haben ja vorher Drehbücher geschrieben, habe ich gelesen. Aber das ist ja was anderes, als jetzt so einen Roman zu schreiben. Geben Sie jetzt das Nachtleben in der Bar auf und werden nur noch Schriftsteller sein?
Wie habe ich angefangen? Ich habe natürlich durch meinen Vater sehr viel mitbekommen. Wir haben eine sehr große Bibliothek gehabt. Ich habe einen Vater, der sehr versunken ist in der Literatur, auch im Alltag, über lange Strecken des Tages teilweise nicht ansprechbar. Ein sehr liebenswerter und etwas kauziger Mann. Insofern habe ich, und er ist Lyriker, das heißt, es gab halt immer diesen Bezug zu Poesie, den es bei Iranern, der ist ohnehin
sowieso,
sehr,
ja,
sehr ausgeprägt. Und für die Schönheit von Sätzen und dann halt eben auch von der Kraft. Mit der Literatur konnte ich halt allerdings nicht besonders viel anfangen, als wir hier waren. Da wurde es dann irgendwann ersetzt durch Rap.
Aber bleiben Sie jetzt beim Schreiben? Also
ich bleibe auf jeden Fall beim Schreiben, ja. Das nächste Buch entsteht schon. Und das mit dem Nachtleben, das muss ich jetzt mal so, das muss jetzt so ein bisschen einbüßen.
Besat Karim Khani, vielen Dank für Ihren Besuch
und
für dieses Gespräch.
Alles
Gute. Und der Roman von Besat Karim Khani ist unter dem Titel Hund, Wolf, Schakal beim Verlag Hansa Berlin erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das Literarische ist politisch. Unter diesem Motto lädt das Literaturhaus Berlin noch bis Freitag zum Gespräch. In kurzen Statements führen Autorinnen und Autoren in Themen ein, die sie umtreiben. Anschließender Austausch und Diskussion sind erwünscht. Heute unter anderem dabei die Autorin Anne Cotton, die auf Poesie setzt, wenn es darum geht, die Ausmaße der Umweltzerstörung zu verstehen.
Genau das brauchen wir. Wir haben nur eine Welt. Und wir müssen sie anders benutzen. Anders als wir lange aufgrund christlich-expansionistischer Ideologie geglaubt haben, gehört sie uns nicht. Deswegen müssen wir ändern, wie wir über sie sprechen, damit sich ändern kann, wie wir über sie denken.
Das Literarische ist politisch. Statements, Lesungen und Diskussionen mit zahlreichen AutorInnen. Noch bis Freitag im Brecht-Forum im Literaturhaus Berlin.
Ja. Ich bin's wieder, Lotta Petermann. Und wie ihr seht, packe ich gerade. Wir fahren mich auf Klassenfahrt.
Seit mittlerweile 18 Bänden geht es drunter und drüber in Alice Pantermüllers Lotta-Leben. Jetzt zum zweiten Mal auch im Kino.
Wie bitte? Hexenschuss.
Zwei Betreuungspersonen sind Pflicht. Die Klassenfahrt fällt aus.
Was? Aber Frau Kackert,
mein Mann könnte mitfahren.
Mit Papa auf Klassenfahrt? Sag mal, habt ihr sie noch alle?
Noch peinlicher als der eigene Vater ist nur dieses Ding mit Remy.
Falls du noch Fragen hast,
dann frage ich ganz bestimmt nicht dich.
Ja. Alles Chaka mit Alpaka. Der zweite Film der Bestsellerreihe Lotta-Leben ist jetzt im Kino zu sehen. Wie lebendige Sprache in einem Museum präsentiert werden kann, zeigt die Ausstellung Vielfraß meets Butterkeks in Erlangen. Lustvoll widmet sich das Stadtmuseum hier zu- und abgewanderten Wörtern. Museumsleiterin Brigitte Korn schätzt besonders den auf den ersten Blick unscheinbaren Einsilber Schach.
Ein super Influencer unter den reisenden Wörtern. Herkunftsland Persien, in fast allen Weltgegenden zu Hause und dabei ungeheuer produktiv. Verantwortlich nicht nur für das Schachspiel, das wir kennen, sondern auch für Checkpoint, Checken, den Scheck, die Schecke.
Überraschend und spielerisch erzählt die Ausstellung Vielfraß meets Butterkeks von der Reiselust der Wörter. Noch bis zum 25. September im Stadtmuseum Erlangen.
Ein Kollege sagt dazu, wir haben quasi die Linguistik durch die Hintertür eingeführt, aber keine Angst, sie merken es eigentlich nicht.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vielarmige Gruselungeheuer, die in den Tiefen der Ozeane leben und nur hin und wieder mal nach oben kommen, um dann aber gleich ein ganzes Schiff mit in die Tiefe zu ziehen. Solche fantastischen Geschichten, die geistern seit jeher nicht nur durch die Köpfe von Seefahrern. Dabei hat sich längst herausgestellt, dass es solche Monster der Tiefsee tatsächlich gibt. Sie heißen Riesenkalamare und der italienische Schriftsteller Fabio Genovesi hat ihnen sein neues Buch gewidmet und Michael Lange hat es gelesen. Herr Lange, der Fabio Genovesi ist ja eigentlich bei uns als Romanautor bekannt. Zwei Romane von ihm sind ins Deutsche übersetzt worden. Was ist das jetzt? Diesmal auch ein Roman oder eher ein Sachbuch?
Weder noch. Also auf keinen Fall ein Roman. Also er beschäftigt sich mit Dingen, die er gehört hat. Er erzählt auch von sich in der ersten Person. Aber es ist auf keinen Fall auch ein typisches Sachbuch. Der Klappentext sagt es eigentlich ganz richtig. Das ist eine Liebeserklärung. Also in diesem Fall eine Liebeserklärung an die Riesenkalmare, also an diese Weichtiere. Aber eigentlich interessiert er sich vielleicht etwas weniger für die Tiere selbst, sondern auch für die Geschichten, die dahinter stecken. Also diese Mythen, die reißen ihn einfach mit. Da ist so ein Krake, so ein Ungeheuer, ein mythisches Wesen, das keiner so richtig gesehen hat, das jeder anders beschreibt. Und dieses Wesen ist jetzt auch plötzlich auf einmal da und das soll es wirklich geben. Und diesen Umgang mit Wirklichkeit und Geschichten, das interessiert ihn.
Weil das sind ja doch eher ungewöhnliche Lieblingstiere, diese Kraken oder Riesenkalamare. Normal haben Leute ja eher Hamster oder Katzen als Lieblingstiere.
Ja, ihn interessiert eigentlich, so ist mein Eindruck, vielleicht auch gar nicht dieses Tier als Lieblingstier. Also er möchte es auch nicht zu Hause im Swimmingpool haben. Es wird wahrscheinlich auch nicht reinpassen von der Größe her. Also bis zu 20 Meter groß sind diese großen, sind ja Verwandte der Oktopusse mit ganz vielen Armen und die leben in der Tiefsee und vielleicht kann man sie auch nicht so einfach mögen, aber was ihn reizt, das ist das Meer und das Meer mit seinen ganz vielen Rätseln und den Seefahrern, die sich nachts Geschichten erzählen und dann Seemannsgarn spinnen und in diesen Geschichten der Seefahrer kommt immer beides zusammen, die Fantasie und natürlich auch das Ungewisse in der Nacht und das Ungewisse des Meeres mit einigen Erlebnissen, die sie wirklich hatten. Und ich glaube auch die Seefahrer selbst, wenn man diese Geschichten liest, die waren sich nicht bewusst, was ist jetzt wirklich, was ist nicht. Das ist einfach in ihrem Gehirn zu einer großen Geschichte zusammengewoben worden. Und was Fabio Genovesi daran interessiert ist, dass diese Seefahrer eigentlich schon, obwohl sie es mit den Fakten nicht so genau genommen haben, mehr wussten über die Geheimnisse des Meeres als die Wissenschaftler vor 100 Jahren. Und die Wissenschaftler mussten dann lange suchen und nach Fakten suchen und untersuchen und mit dem U-Boot runterfahren, bis sie dann plötzlich mal so einen Hauch von dem erkennen konnten, was sich die Seefahrer seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten erzählen.
Ich meine, es gab doch auch in den letzten Jahren ein Buch über die Kalamare, die als besonders intelligente Meeresbewohner da beschrieben wurden. Ist das was, was Fabio Genovesi auch interessiert, diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse?
Ja, da habe ich auch einiges Interessante zu gelesen, allerdings in anderen Büchern oder in einer sehr interessanten Fernsehtierdokumentation. Da ist in den letzten 10 Jahren viel entdeckt worden. Da gibt es inzwischen, weiß man, dass es 2 Arten gibt. Das sind einmal die Riesenkalmare, die hier auf dem Titel, also das, und die Kolosskalmare. Und die hat man inzwischen wirklich auch genau untersuchen können. Die Intelligenz dieser Tiere, auf die schließt man allerdings nur zurück durch Experimente mit kleineren Tieren. Die haben ja Verwandte, das sind die Oktopusse. Die sind ja teilweise auch nur ja, so groß, die passen in Schuhkartons, sind also deutlich kleiner. Mit denen kann man Experimente machen. Und da hat man festgestellt, die können mit Werkzeug umgehen, die haben ein super Gedächtnis. Und die sehen auch sehr gut. Die haben ein Linsenauge, obwohl sie nicht mit den Säugetieren verwandt sind. Also viel interessanter Stoff für Biologen. Gut, ich kannte ihn schon, aber ich habe ihn irgendwie erwartet, dass es irgendwann kommt, aber es kommt nicht. Es kommen immer neue Geschichten und das ist einfach das, was dieses Buch auszeichnet, die Liebe zu den Geschichten.
Und geht das denn weiter? Sie haben das so schön beschrieben mit dem Seemannsgarn, wie da die Matrosen nachts sich Geschichten erzählen. Gibt es das heute auch noch? Also, oder hat er da auch aktuelle Geschichten übers Meer mit in dem Buch?
Ja, die gibt es heute auch. In seiner Meinung nach allerdings viel zu wenige. Er erzählt dann selbst die Geschichte vom großen Plastikmonster. Und die ist ja in unseren Köpfen auch drin. Und die ist eben auch real. Und er erzählt von der Schildkröte, die plötzlich denkt, da ist eine super Qualle. Und dann ist es eine Einkaufstüte. Oder da liegen lange Tentakel auf dem Meeresboden. Da freut sich der Pottwal, aber es sind Kabel. Und an denen erstickt er dann. Also das sind schon grausame Geschichten. Aber das sind eigentlich die Ungeheuer unserer Zeit. Diese großen Plastikinseln, die da in Riesenströmungen da sich im Meer sammeln. Und ja, das macht genau wie damals die Ungeheuer, das macht den Menschen heute Angst und da ist eben auch ein reeller Hintergrund.
Und jetzt vermute ich mal, dass die Botschaft der Riesenkalamare, wie das Buch ja heißt, auch damit zu tun hat, oder?
Ja, genau. Also es hat damit zu tun, dass das Meer einfach so viele Mythen noch für uns bereithält und dass wir uns die auch anschauen sollten und dass wir das Meer auch schützen sollten vor allen Dingen. Aber es sagt eben auch, wir sollten mehr Mut haben zum Geschichten erzählen und manchmal einfach Fakten und Fantasie zusammenwerfen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die uns die Riesenkalmare zu verkünden haben.
Michael Lange über Fabio Genovesis Buch Die Botschaft der Riesenkalmare aus dem italienischen Übersetzer, das Buch Karin Krieger. Und erschienen ist es beim S. Fischer Verlag. Richtig gute Bücher, die man in jeder Lebensphase nochmal wieder lesen kann und die einem immer wieder etwas zu sagen haben, das sind doch die wahren Klassiker. Solche Romane haben unsere Literaturfreunde hier aus den Redaktionen für den Sommer aus ihren Regalen geholt und stellen sie vor. Heute ist Dina Netz dran.
Sommerklassiker. Termitenhügel in der Savanne von Chinua Achebe.
Als Chinua Achebes letzter Roman 1987 erschien, da war der Autor
ein Klassiker schon zu Lebzeiten,
wie der Laudator Theodor Berchem 2002 bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels urteilte. Mit seinem Debüt Alles zerfällt hatte Chinua Achebe die europäische Gattung des Romans in die afrikanische Literatur überführt. Er schrieb in einem stark von afrikanischen Sprachbildern geprägten Englisch mit vielen Einsprengseln der Nationalsprache Ibo. Achebe erzählte in seinen frühen Romanen von der traditionellen Lebensweise der Ibo, dem Zusammenprall mit und den Folgen der britischen Kolonialregierung, vom politischen Chaos nach der Unabhängigkeit. Das alles aus afrikanischer Perspektive, aber niemals unkritisch. Er hat der Welt Afrika gebracht, sagte Nelson Mandela anlässlich von Chinua Achebes 70. Geburtstag. Oder, wie Frankfurts frühere Oberbürgermeisterin Petra Roth bei der Friedenspreisverleihung sagte,
wenn der Friede einen so wortgewaltigen Fürsprecher hat, ist auch Hoffnung für den Frieden.
In seinem letzten Roman Termitenhügel in der Savanne blieb Chinua Achebe seinen Themen treu, setzte aber auch neue Akzente, die bis ins Heute weisen. Das Buch kreist um die 3 Schulfreunde Sam, Ikem und Chris. Sie wurden in England ausgebildet und sind in ihre Heimat zurückgekehrt, um ein neues Kangan aufzubauen. So nennt Achebe den fiktiven westafrikanischen Staat, um sich für Gerechtigkeit einzusetzen und Armut zu bekämpfen. Doch die Sache ist entglitten. Sam ist zum Chef einer Militärregierung aufgestiegen, der überall Verrat wittert und seine, auch nur vermeintlichen Gegner, ins Gefängnis werfen oder umbringen lässt. In einer Schlüsselszene des Romans kritisiert Sams alter Schulfreund Ikem die fetten Beamten und die städtischen Angestellten,
die durch Unproduktivität und Betrug allen voran diese Nation sabotieren und auf diese Weise gewährleisten, dass die Segnungen des modernen Lebens für die echten Opfer der Ausbeutung in den Dörfern auf dem Lande immer ein Traum bleiben werden.
In diesem beklemmenden Roman ist der Traum von einem demokratischen, gerechten Nigeria, als das Kangan unschwer erkennbar ist, erst einmal ausgeträumt. Chinua Achebes Analyse ist angesichts zum Beispiel von hoher Kinderarmut und des Terrors der islamistischen Boko Haram auch heute noch relevant. Aber der Autor setzt auch einen neuen, einen optimistischen, einen feministischen Akzent und gerade dieser macht Termitenhügel in der Savanne zu einem wegweisenden Klassiker der afrikanischen Literatur. Für diesen neuen Blick steht vor allem Beatrice, schön, selbstbewusst, stellvertretende Staatssekretärin im Finanzministerium. Chinua Achebe lässt sie selbst zu Wort kommen, zum Beispiel bei einem Streit mit Ikem über
seinen schwachen Punkt, den Riss in der Rüstung seiner brillanten und originellen Ideen. Ich sagte ihm, dass in seinem politischen Denken Frauen keinen Platz hätten, was er einfach nicht zu begreifen scheint.
Beatrice schafft es, ihren Freundinnen und Freunden wieder Mut zu machen. Eine Stimme spricht zu ihr, die man wohl als die des Autors verstehen darf.
Nun liegt es an euch Frauen, uns zu sagen, was getan werden muss.
Am Schluss wird ein Kind geboren, ein Mädchen. Es könnten Chimamanda Ngozi Adichie, Sefi Atta oder Chika Onigwe sein, Autorinnen, die von Chinua Achebes Werk geprägt wurden und die seine Hoffnung auf ein besseres Nigeria heute weitertragen.
Der Sommerklassiker von Dina Netz heißt Termitenhügel in der Savanne von Chinua Achebe. In der Übersetzung aus dem Englischen von Susanne Köhler, überarbeitet von Uta Strädling, erschienen als Taschenbuch im Fischer Verlag.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Peter Noss und ich lese gerade das Buch Sweet Dreams, Rücksturz in die 80er von Frank Goosen. Ja, Frank Goosen ist ein Schriftsteller aus Bochum, der aus der Generation stammt, aus der ich auch selber bin. Der schreibt über seine Erlebnisse in der Jugendzeit. Wie war es damals, zur Schule zu gehen? Wie war es, erste Erfahrungen mit Freundinnen und Sexualität zu machen? Wie war das mit den Freunden? In welche Kneipen ist man gegangen? Und vor allen Dingen, wie hat man damals Kassettentapes aufgenommen, die man dann seinen Freundinnen geschenkt hat? Ich kenne das halt noch und ich fühle mich da richtig zurückgesetzt in die 80er Zeit. Mit den langen Haaren, mit dem Bier, das man dann getrunken hat auf der Ecke zur Kippe, die man sich vorher gedreht hat. Also ich finde das Buch richtig gut. Das kann man nämlich einfach mal so zwischendurch lesen. Das ist auch schön in kleine Kapitel unterteilt. Also am Nachmittag, am Abend, wenn man mal Zeit hat zwischendurch, nimmt man das Buch und guckt rein und lacht sich kaputt.
Peter Noss liest in Frankfurt am Main von Frank Goosen Sweet Dreams, Rücksturz in die 80er, als Taschenbuch erschienen beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch.